Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken jährlich etwa 13.700 Menschen in Deutschland an Leukämie. Das Durchschnittsalter beträgt ungefähr zwischen 60 bis 70 Jahren. Leukämie steht für eine Gruppe von Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Übersetzt bedeutet es weißes Blut. Eine Leukämie entsteht dann, wenn der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen im Knochenmark durch eine Fehlschaltung bestimmter Kontrollgene unterbrochen ist. Die Zellen sind dann in der Regel nicht funktionsfähig und haben die Eigenschaft, sich rasch und unkontrolliert zu vermehren. Sie verdrängen dadurch zunehmend die normale Blutbildung im Knochenmark, sodass gesunde weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Blutplättchen nicht mehr im notwendigen Umfang gebildet werden. Das nur als kurzen Überblick. Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, der findet alle Infos zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Krebsgesellschaft. Im Januar 2019 erhielt Mara, die heute bei mir im Interview zu Gast ist, die Diagnose akute Leukämie. Sie war zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt, hatte gerade das Abitur hinter sich und absolvierte einen Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule. Nach 4 Hochdosis-Chemotherapien galt Mara als krebsfrei und kehrte in ihr Leben zurück. Am Ende des Jahres war der Krebs jedoch zurück und es war klar, dass sie eine Stammzellenspende benötigen würde, um gesund zu werden. In dem folgenden Gespräch erzählt Mara von ihrem Leben, ihrer Erkrankung, den Erfahrungen, die sie gemacht hat und von ihrem Weg der Heilung. Ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören. Hallo liebe Mara und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass wir über dich und deine Erfahrungen sprechen können. Wir kennen uns ja schon, das ist allerdings schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal irgendwie Kontakt zueinander hatten. Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass du mit 18 Jahren an Leukämie erkrankt bist. Vielleicht magst du mal erzählen, wie sich das für dich bemerkbar gemacht hat und wie sich das für dich angefühlt hat.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und zwar bei mir, also im Nachhinein weiß ich, dass mein Körper mir super viele Warnsignale gegeben hat. Aber in meiner damaligen Situation, dass ich an der Grundschule gearbeitet habe und in meinem jugendlichen Leichtsinn, dachte ich, es wäre normal, was ich alles habe. Ich hatte nämlich manchmal nur ein bisschen Nasenbluten. Ich war ständig müde, ich war ständig krank und ich dachte, das wäre einfach so gewesen, weil ich ja auch viel Kontakt mit den Kindern hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt auch viel feiern und da dachte ich, es wäre vielleicht normal, dass ich so oft müde bin. Aber so richtig gemerkt, dass irgendwas gar nicht mit mir stimmt, habe ich tatsächlich erst die Nacht, bevor ich meine Diagnose bekommen habe, weil ich da aufgewacht bin und mein Mund voller Blut war.
Krass.
Ja.
Also du warst einfach viel erkältet, so wie Erkältungssymptome oder wie war das?
Ja, also ich hatte irgendwie so alle 2 Wochen Husten, Schnupfen, teilweise auch mit Fieber, aber ich war nie so, dass es wirklich komplett weggegangen ist. Ich hatte auch oft Kopfschmerzen und im Nachhinein weiß ich, dass das halt alles irgendwie Symptome waren, die auf eine Leukämie zurückzuführen sind. Ich hatte auch relativ oft blaue Flecke, Nasenbluten und ich konnte eigentlich ununterbrochen wirklich schlafen. Also ich war immer müde und war auch immer ziemlich blass. Also ich sah einfach fertig und krank aus, aber war halt auch zu einer Winterzeit. Also ich denke, da sind alle irgendwie immer ein bisschen angeschlagen. Mhm. Deshalb habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht.
Na klar, und mit 18, ich meine, da rechnet man ja auch absolut gar nicht mit so einer schweren Erkrankung, ja?
Nee.
Du hast gesagt, du bist in der Nacht vorher, also bist aufgewacht und hattest Blut im Mund, so wie Zahnfleischbluten oder richtig viel Blut? Und was ist dann passiert?
Also ich hatte die Woche zuvor schon so eine leichte Zahnfleischentzündung, weil ich war die Woche davor auf Seminarfahrt in Braunschweig und da hatte ich eine Zahnbürste mit dabei, die sehr hart war. Und dann habe ich mir mein Zahnfleisch so ein bisschen aufgekratzt und das ist irgendwie nicht besser geworden. Und in der Nacht, an dem besagten Tag, bin ich in der Nacht aufgewacht, weil also mein Mund war wirklich voller Blut. Es war extrem viel und das hat mir so Angst gemacht, dass ich dann mitten in der Nacht halt aufgewacht bin davon. Es war auch schon irgendwie alles verkrustet. Und dann bin ich rüber zu meinen Eltern und meine Mama arbeitet ja beim Zahnarzt. Und sie hat dann gesagt, ich nehme dich sofort nächsten Tag mit, dass wir uns das mal angucken. Und ja, dann war ich da auch gegen, also ich glaube, ich bin in der Nacht so gegen um 4 aufgewacht und ging um 5, halb 6 sind wir dann zu Mama auf Arbeit gefahren und da haben wir das dann erstmal sauber gemacht und alles angeguckt und dann meinte die Zahnärztin aber, das sieht gar nicht gut aus, geh mal bitte zum Arzt, weil ich hatte da auch wieder Kopfschmerzen, war wieder leicht erkältet, genau, und dann bin ich rüber zu meinem Hausarzt gegangen und der hat da Blut abgenommen und meinte, wir machen mal vorsichtshalber ein paar Tests. Kann ja auch sein, dass du irgendwie Kinderkrankheiten hast, weil ich ja nur mit Kindern gearbeitet habe. Mhm. Und er meldet sich, wenn irgendwas ist. Gegen 14 Uhr sind die Laborwerte da. Und dann habe ich halt gewartet, aber es kam mir dann erstmal nichts. Und ich dachte, ach, ist alles gut, der wird schon nicht mehr anrufen. Und dann hat er tatsächlich um 16.30 Uhr, 16.45 Uhr angerufen. Und ich weiß noch ganz genau den Wortlaut. Er hat zu mir am Telefon gesagt, Mara, du bist zwar schon über 18, aber gib mir mal bitte deine Mutter,
um
es
Gottes
ist kompliziert.
Willen. Okay.
Ja. Ja.
Oh je. Und dann hat deine Mutter das Gespräch mit ihm weitergeführt. Das muss ja für sie auch eine krasse Nummer gewesen sein.
Ja, also der hat dann nur gesagt, wir müssen auf dem schnellsten Weg nach Potsdam ins Klinikum. Wir sollen aber bitte erstmal in die Hochstraße hier in Brandenburg und da die Blutwerte abholen, weil er das nicht mehr schafft, die selber abzuholen. Und dann hat natürlich meine Mama sofort meinen Papa schnell angerufen. Der ist dann auf dem schnellsten Weg nach Hause gekommen und wir sind dann zur Hochstraße gefahren und haben da meine Blutwerte abgeholt. Das war auch total komisch, weil also mir ging's ja an sich irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann waren wir da in der Hochstraße, meine Eltern natürlich schon völlig aufgeregt. Ich dachte mir so, ach ja, komm, hast für 3 Tage Sachen gepackt, die bringen dich ins Krankenhaus, um zu gucken, was mit dir los ist. Mhm. Hab mir nichts bei gedacht und dann waren wir da in der Hochstraße. Das war auch ein sehr, sehr komischer Moment da. Wir kamen da an und da war so ein Professor. Und dann meine Eltern so, naja, kann man denn schon irgendwas sagen? Wir wissen ja jetzt gar nichts, nur, also der Arzt am Telefon hatte nur zu meiner Mama gesagt, das sind die schlimmsten Blutwerte, die er je gesehen hat. Und es ist wirklich dringend, dass wir jetzt irgendwas machen. Ja, dann hat der Professor ganz stumpf da im Labor gesagt, naja, also man kann definitiv sagen, es ist eine bösartige Bluterkrankung. Ja, und dann standen wir da und dann meinte er noch zu uns, wir müssen jetzt ganz schnell nach Potsdam, die warten da schon auf mich. Ja, mit dem Wissen sind wir dann losgedüst und meine Eltern wussten gar nicht, wo vorne und hinten ist und ich saß hinten im Auto und dachte mir so, okay, hab natürlich erstmal gegoogelt, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Ja, da blieb nicht viel übrig, als ich das gegoogelt habe, also das war das war ein Schock.
Das kann ich mir vorstellen. Hat sich das so angefühlt, als würde dir der Boden unter den Füßen weggezogen werden oder als wärst du in irgendeiner Blase oder hast du tatsächlich richtig Angst gehabt?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das gar nicht so krass realisiert habe, was passiert, weil ich auch gar nicht wusste, was auf mich zukommt. So richtig im Schock war ich tatsächlich erst, als ich im Klinikum war und die mir wirklich gesagt haben, was es jetzt ist und was jetzt mit mir passiert. Aber ich würde auch sagen, dass meine Eltern viel, viel mehr im Schock waren als ich selber, weil ich hatte auch von meinem Arzt vorher Tabletten bekommen, dass mein Husten weniger wird und dass ich keine Kopfschmerzen mehr habe. Und ich war eigentlich quasi, also mir ging's gut, als wir dahin gefahren sind. Deshalb war ich irgendwie, also ich habe das alles gar nicht realisiert. Das ging mir auch alles viel zu schnell. Erst wirklich abends, als ich dann im Bett saß, meine Eltern dann gegangen sind, da dachte ich mir so, okay, jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht. Jetzt muss ich mal kurz realisieren, was gerade überhaupt alles passiert ist.
Krass. Und als du in Potsdam angekommen bist, haben die dir dann gleich deine Blutwerte erklärt oder gab es da weitere Untersuchungen? Wann war denn der Moment, an dem du die Diagnose erhalten hast?
Also es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag bin ich ja dann Freitag früh, ist das ja alles passiert und dann waren wir so, ja so früher Nachmittag sind wir in Potsdam angekommen, da war ich erst in der Notaufnahme, da haben die mir einen Zugang gelegt und da meinten die, ja, du gehst jetzt auf Station, da warten schon alle auf dich. Da bin ich dann hochgegangen und ich weiß noch ganz genau, ich gehe diesen Flur entlang und auf einmal steht da Hämatologie und Onkologie. Ich denke mir so, hä, was ist hier los? Und dann war ich auch gleich in meinem Zimmer und dann kam so eine Assistenzärztin rein und meinte, ja, Verdacht ist auf akute Leukämie. Meine Eltern sind natürlich sofort in Tränen ausgebrochen und ich wusste, wie gesagt, gar nicht, was los ist. Ich saß da einfach nur und habe meine Eltern getröstet. Und dann meinte sie aber, also die Assistenzärztin, ja, wir müssen jetzt noch abwarten, bis der richtige Arzt kommt, der kann das dann entscheiden. Der kommt aber erst gegen 22 Uhr. Ja, gegen 22 Uhr kam der dann auch und hat dann gesagt, der Verdacht hat sich bestätigt und wir müssen jetzt direkt mit der Chemotherapie starten, weil meine Blutwerte extrem schlecht sind. Also die haben mir dann natürlich auch erklärt, meine Leukozyten sind viel, viel zu hoch, meine Thrombozyten sind sehr, sehr niedrig und ja, genau.
Krass, das heißt, du hast an dem Abend auch noch die erste Chemotherapie bekommen?
Ja, in der Nacht quasi, genau, ja. Und auch meine ersten Thrombozyten, also eine Blutkonserve auch. Also ich habe alles auf einmal bekommen in der Nacht. Ich habe mich dann auch erstmal übergeben, weil mir das viel zu viel war. Mhm. Ich war vorher auch noch nie im Krankenhaus, weil ich nie krank war. Das war für mich alles neu. Und dann saß ich da mit meinen 18 Jahren. Meine Eltern fuhren dann wieder nach Brandenburg, ich da in Potsdam. Gerade frisch die Diagnose bekommen und ich war total überfordert mit der Situation.
Mhm. Und wie ging das weiter?
Ich habe dann erstmal so eine allgemeine Chemo bekommen, weil sie ja noch nicht genau wussten, was ich für eine Art der akuten Leukämie habe. Und die ging dann schon so knappe 4 Wochen durchgängig. Also ich hing 24/7 an der Chemo. Und ja, dann haben die innerhalb der 4 Wochen so ein paar Tests gemacht, eine Knochenmarkspunktion, wo die dann rausgefunden haben, welche Form ich habe. Und daraufhin wurde dann meine Therapie angepasst und ich habe dann 4 Chemozyklen bekommen. Ja.
Krass. Die Chemo, das war so, wie man das so üblicherweise kennt. Dir sind die Haare ausgefallen, dir ging es nicht ganz so gut. Du hattest mit Übelkeit zu kämpfen oder war das anders?
Also ich hatte irgendwie alles an Nebenwirkungen, was auf dem Zettel stand, was passieren kann bei einer Chemo. Also klar, Haarausfall definitiv. Auch wirklich so, wie es in der Theorie ist. Nach 2 Wochen sind mir die Haare ausgefallen. Ich hatte wahnsinnig doll zu tun mit Übelkeit. Also das war wirklich meine Nebenwirkung, die ich durchweg immer hatte, egal was ich irgendwie bekommen habe. Ich habe natürlich auch komplett körperlich abgebaut. Also ich habe super an Gewicht verloren. Mhm. Ich konnte auch teilweise nicht mehr alleine essen. Ich konnte nicht mehr alleine auf Toilette gehen. Ich war von jetzt auf gleich einfach ein Pflegefall oder ein kleines Baby. Ich konnte wirklich die einfachsten Sachen nicht mehr. Ich war völlig aus dem Leben gerissen. Ich hatte alles.
Oh mein Gott.
Alles, was man sich vorstellen kann, hatte ich.
Und du warst die ganze Zeit in Potsdam alleine? Also ich meine, mit 18 ist man ja kein Kind mehr. Vorher ist es ja, dass wenn die Kinder unter 12 sind, dass die Eltern mit im Krankenhaus sein können. Aber du warst ja 18. Das heißt, du warst allein?
Also ich muss sagen, Hut ab an das Krankenhaus. Meine Mama durfte die ersten 3 oder die ersten 4 Wochen bei mir schlafen. Mit im Zimmer. Ich hatte auch immer das Glück, dass ich ein Einzelzimmer bekommen habe, weil ich nun auch sehr jung war. Und die wussten ja nun auch, klar, ich war 18, auf Papier bin ich volljährig, aber ich war trotzdem noch ein Kind. Und auch für meine Eltern war ich noch ein Kind. Und ich wollte auch gar nicht alleine sein. Und ich war so froh, dass meine Mama die Möglichkeit hatte, die erste Zeit bei mir zu sein. Gerade auch, weil die erste Chemo wirklich die schlimmste war. Ja, aber sonst war ich immer danach die Male, die Chemos, die ich bekommen habe, immer alleine im Krankenhaus. Ich habe aber auch wirklich jeden Tag, wenn es ging, Besuch bekommen. Aber ist natürlich auch eine große Entfernung gewesen. Also ist ja jetzt nicht schnell mal 10 Minuten zum Krankenhaus fahren, sondern gerade auch mit dem Verkehr von Brandenburg nach Potsdam ist schon ein Stück.
Also ich habe selber ein Kind, was jetzt bald 18 ist und also er lag auch schon in Potsdam im Krankenhaus und von daher sehe ich das so ein bisschen aus Muttersicht und kann mir das gar nicht ausmalen, wie sich das angefühlt haben muss für deine Mutter und auch für dich. Nachdem du dann die Chemotherapien hattest, du hattest 4 Zyklen, ist das richtig?
Ja, genau.
Und du hattest ja auch ganz lange Haare, ne? Hattest du nicht Haare bis zum Po, richtig lange Haare, die dir dann alle ausgefallen sind? Das muss ich ja auch krass angefühlt haben.
Ich hatte Haare bis zum Po und die waren mir echt heilig, muss ich sagen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich tatsächlich dachte, es würde mich irgendwie mehr treffen, wenn ich meine Haare verliere. Aber ich hatte die schon nach einer Woche Chemo, dachte ich mir, es reicht. Ich schneide mir die wenigsten schon mal bis zu den Schultern ab. Habe ich dann auch gemacht. Die Zöpfe habe ich behalten. Die habe ich eingeschweißt und die hängen jetzt an meiner Wand. Und wirklich dann nach 2 Wochen sind mir die ja ausgefallen. Und dann haben wir die abrasiert. Ich hatte tatsächlich nie einen Moment, wo ich wo ich dachte, oh scheiße, das finde ich jetzt ganz schlimm. Es gab nur einen einzigen Moment damals, das weiß ich noch ganz genau, da war meine Partnerin zu Besuch im Krankenhaus und wir haben meine Haare ausgekämmt, weil die wirklich extrem ausgefallen sind. Und ich habe auf einmal wirklich so doll angefangen zu weinen und ich wusste gar nicht, also ich wusste schon wieso. Es ging mir nicht darum, dass ich mich nicht mehr schön fühle, sondern ich hatte so wahnsinnige Angst, dass sie mich nicht mehr schön findet. Und ich habe einfach so geheult und bin gar nicht mehr klargekommen, aber das war so der einzige Moment, wo so wirklich total blöd war, dass ich meine Haare verloren habe. Sonst bin ich damit echt gut klargekommen, muss ich sagen. Also das hat sich nie als Problem dargestellt für mich.
Na, du hattest ja auch, also würde ich jetzt mal so sagen, ja, viel krass schwerwiegendere Dinge auch noch, mit denen du da kämpfen musst. Also du hast ja um dein Leben gekämpft, ne? Und dann verschiebt sich wahrscheinlich auch der Fokus so ein bisschen.
Ja, also die Haare waren mir in dem Moment so egal.
Das kann ich mir vorstellen. Nachdem du die ersten 4 Chemos hinter dir hattest, warst du krebsfrei, oder?
Eigentlich ja. Ich habe, also das ging so ungefähr von Januar bis zum Sommer, Juni, Juli ungefähr. Und dann hieß es ja, es ist alles weg, es ist alles gut, ich kann jetzt wieder zu Kräften kommen. Hatte aber trotzdem immer noch regelmäßige Kontrollen. Und dann im November war ich zu einer Kontrolle und da war ein Wert, naja, nicht auffällig, aber er sollte bei 0,0 sein. Er war bei 0,001, also wirklich sehr, sehr gering, aber halt nicht bei 0. Und mein Arzt hat damals gesagt, wir behalten das irgendwie im Auge. Und dann hatte ich immer wieder mehr Bluttests und so. Und der Wert ist irgendwie tendenziell immer ein bisschen gestiegen. Und dann hatte ich vor Weihnachten, ich weiß nicht noch ganz genau, am 23.12. hatte ich ein Gespräch in der Charité in Berlin, weil es hieß, wenn es sein kann, dass der Krebs wieder zurückkommt, brauche ich eine Stammzellspende. Und dann saß ich da einen Tag vor Heiligabend mit meinen Eltern in der Charité und habe mir dieses Informationsgespräch angehört. Das war richtig schrecklich. Also das Weihnachten war ruiniert.
Hast du denn da schon irgendwelche Beschwerden wieder gehabt? Hast du das gemerkt, dass der Wert tendenziell gestiegen ist? Oder ging es dir gut?
Mir ging es an sich gut, aber ich habe gemerkt, ich komme nicht so zu Kräften, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich war trotzdem immer noch sehr, sehr schlapp und war auch teilweise immer noch krank. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe das schon gemerkt, ich wusste aber nicht, was es war. Und dann hatte ich vor Silvester am 30.12.2019 eine Knochenmarkspunktion. Mein Silvester war natürlich auch ruiniert, weil ich unglaubliche Schmerzen danach hatte. Und am 2.1. habe ich dann Anruf bekommen, ja Mara, der Krebs ist zurück, wir müssen jetzt wieder mit einer Chemo starten. Und dann lag ich da wieder.
Oh mein Gott. Wusstest du ja diesmal wahrscheinlich schon so in etwa, was auf dich drauf zukommt. War das ein anderes Gefühl, als du das gehört hast, als beim ersten Mal?
Ja, ich muss sagen, klar, beim ersten Mal war ich auch im Schock, aber da wusste ich ja nun gar nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Und als ich das zweite Mal die Diagnose bekommen habe, hatte ich so wahnsinnige Angst, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich wusste, jetzt bin ich an dem Punkt, entweder ich finde jetzt jemanden, der für mich Stammzellen spendet, oder ich sterbe. Also das war für mich, war die zweite Diagnose schlimmer als die erste, definitiv. Weil ich dachte, jetzt geht mein Leben wieder los und dann nochmal so einen Rückschlag zu bekommen, war viel, viel schlimmer.
Und die Stammzellenspende, die hast du ja dann auch erhalten. Wo kam denn die Spenderin, war eine Frau, ne? Wo kam denn die Spenderin her?
Genau, also bei mir war es generell sehr schwierig, erstmal jemanden Passenden zu finden. Ich habe dann, als ich die zweite Diagnose im Januar bekommen habe, erstmal nochmal eine Chemo in Potsdam bekommen, dass die Erkrankung quasi zurückgedrängt wird, bis jemand gefunden wird. Und zu dem Zeitpunkt ist ja gerade Corona ausgebrochen. Das hat die Suche super erschwert. Dann hieß es, also ich hatte dann so ein Gespräch ich glaube, das war so im Februar, da hieß es, Mara, es ist super schwer für dich, jemanden Passenden zu finden, weil ich so seltene Gewebemerkmale habe. Wir haben jetzt aber so 4 Leute ungefähr ausgesucht, die stimmen nicht zu 100% mit dir überein, aber wir würden uns jetzt auf einen einigen. Und dann haben sich die Ärzte tatsächlich auf einen Mann in der Türkei geeinigt. Und dann war auch schon ein Datum fest, dass der spenden sollte und ich die Stammzellen erhalte. Dann war das aber so schlimm mit Corona, dass der aufgrund von Corona nicht spenden durfte, weil alles zu war. Auch der Flugverkehr war ja damals gecancelt. Das war ja der Riesen-Lockdown, wo alles noch ganz frisch war. Und dann hing ich halt wieder in der Luft und wusste nicht, was los ist. Und dann meinten die, Mara, wir müssen jetzt irgendjemanden in Deutschland suchen. Und es hätte aber auch sein können, dass ich in der Zeit nochmal eine Chemo kriege, dass ich halt einfach über Wasser gehalten werde, bis es dann soweit ist. Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, Mara, wir haben jetzt jemanden in Deutschland gefunden, und die wäre sofort bereit zu spenden. In 2 Wochen geht's los. Ja, und dann habe ich im April, am 24.04.2020, habe ich die Stammzellen bekommen.
Muss denn die Spenderin dann auch da sein, wo du bist, also wo der Patient ist?
Nee, die hat, die kommt aus München und sie hat auch in München da gespendet und das wird dann quasi mit so einem speziellen Lufttransport zu mir in die Klinik halt verschifft. Genau, da sind super viele Vorkehrungen und Sicherheitssachen, die man da beachten muss, aber man muss nicht am gleichen Ort sein. Es hätte ja auch der Mensch, der in der Türkei gespendet hätte, das hätte ja auch irgendwie zu mir kommen müssen. Deswegen, also man muss da nicht unmittelbar nebeneinander sein.
Wie hat sich denn die Stammzellentransplantation für dich angefühlt? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich muss sagen, es war ja für mich einfach ein großes Bang, ob überhaupt jemand für mich gefunden wird. Und persönlich finde ich das einfach super krass, was alles möglich ist. Also mir wird ja mit der Stammzellspende ein neues Leben geschenkt. Und es ist einfach so ein komplexes und interessantes Thema, wenn man damit vorher keinen Kontakt hatte und auch nicht in Kontakt getreten ist irgendwie. Ich finde das super beeindruckend, was die Medizin alles kann. Und man hört das natürlich vorher immer nur, ja, lasst euch registrieren. Aber wenn man dann wirklich selber in der Situation ist, ich fand's super aufregend. Also ich war ja nun auch völlig, ich wusste nicht, was mit mir passiert, ob jemand gefunden wird. Und dann kam der lang ersehnte Anruf und ich war so aufgeregt. Ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Klar, ich hatte vorher Informationsgespräche, wie das alles funktioniert. Aber so wirklich, was passiert, wusste ich ja nicht.
Und wie wurdest du dann auf die, also ist das, wie bekommt man das denn? Also wahrscheinlich irgendwie am Tropf, aber wie wurdest du darauf vorbereitet?
Also ich habe vorher so eine richtig, richtig doll schlimme Chemotherapie bekommen. Die ist dafür da, dass dein Körper komplett runterfährt, alles gelöscht wird in deinem Körper, so wurde es mir erklärt. Alles, was jemals in deinem Körper war, wird komplett zerstört. Und das war wirklich eine Horror-Chemo. Also die war echt schlimmer als die ich davor alle schon hatte, obwohl die schon echt schlimm war. Aber die hat wirklich nochmal alles rausgerissen und da wird dein Körper quasi auf Null gefahren. Dann bist du an dem Punkt Null und dann kriegst du die Stammzellen per wie eine Bluttransfusion einfach. Also auch super unspektakulär, wenn man überlegt, dass so ein kleiner Beutel Stammzellen, die du bekommst wie eine Infusion, einfach dein Leben rettet, finde ich total faszinierend.
Wahnsinn. Und dein Körper hat das auch so angenommen?
Also ja, ich hatte an dem Tag, wo ich die bekommen hatte, gar nichts. Ich war da aber auch super medikamentös eingestellt. Also ich habe auch super viele Tabletten bekommen, dass ich ruhig bin und dass ich schlafe, dass nichts passiert. Ich habe sowas wie Finestil bekommen, dass halt keine allergischen Reaktionen auftreten zum Beispiel. Und das macht ja unglaublich müde. Und ich hatte nur 2 Tage nach der Transplantation, hatte ich so ein bisschen, nennt sich GVHD, also so eine Abstoßungsreaktion. Da hatte ich so einen kleinen roten Ausschlag an meinem Arm, aber da wurde eine Salbe drauf gemacht und dann war es wieder gut. Aber sonst habe ich tatsächlich alles gut vertragen und auch super also angenommen, obwohl ich mit meiner Spenderin nur 9 von 10 Übereinstimmungen hatte, eigentlich müssen 10 von 10 sein, aber dadurch, dass wir beide so jung sind, hat mein Arzt gesagt, das funktioniert alles super. Und da bin ich auch echt froh, dass das alles so geklappt hat. Und toi, 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 bis jetzt läuft alles super.
Aber du kennst die nicht, deine Spenderin, oder? Ist so, dass man 2 Jahre lang keinen Kontakt irgendwie hat, ne? Und das anonym bleibt. Und dann kann man sich überlegen, ob man irgendwie Kontakt zueinander aufnimmt, oder?
Genau, ich kenne sie mittlerweile, weil die 2-Jahres-Frist ja jetzt um ist. Aber wir haben uns wirklich sehr oft anonyme Briefe hin und her geschrieben. Mir war das auch total wichtig. Das war das Erste, was ich gemacht habe nach der Transplantation, als es mir besser ging, dass ich ihren Brief schreibe. Und ich habe auch eine Antwort bekommen und wir haben uns dann auch so kleine Geschenke und so hin und her geschickt. Und genau, nach den 2 Jahren durften wir uns dann ja offiziell sehen und haben das auch gemacht. Und ja, total krass einfach.
Ja, sie hat ja dein Leben gerettet, ja. Ist unfassbar. Wow.
Ja.
Und ist sie auch so alt wie du? Also seid ihr beide ungefähr gleich alt?
Sie ist ein Stückchen älter. Ich werde jetzt 23, sie wird 27. Genau, also nur ein Stückchen. Aber es ist irgendwie, ich habe schon beim Schreiben mit den Briefen gemerkt, wir sind total, als wären wir irgendwie so verlorene Schwestern oder so. Das war total ein krasses Gefühl. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und auch als wir uns gesehen haben, war das, als ob wir uns schon immer kennen. Also mein Papa, weiß ich noch ganz genau, hat irgendwann zu mir gesagt, irgendwie ist die wie du, das könnte deine Schwester sein. Ich so, ja, finde ich auch.
Oh, das ist ja, das ist total rührend. Wahnsinn. Als sollte das so sein, ja. Nachdem du die Stammzellenspende erhalten hast, wie lange warst du dann noch im Krankenhaus und wie ging dein Leben danach weiter?
Ich war nach der Transplantation noch so ungefähr 4 Wochen im Krankenhaus. Ich war ja dann auch gar nicht mehr in Potsdam, sondern das war alles in der Charité in Berlin, weil die da diese Stammzelltransplantationsstation haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war ja immer noch Corona-Hochburg und ich hatte tatsächlich Besucherverbot. Also ich durfte niemanden empfangen, nicht mal für eine Stunde, gar nichts. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Station komplett abgeschirmt ist, gerade weil man da ein neues Immunsystem bekommt. Da muss alles super sauber sein und nichts davon draußen irgendwie reinkommen. Aber es war natürlich, also ich war da insgesamt so knappe 6 Wochen und das ohne Besuch, ohne irgendwie, dass mal die Mama oder der Papa vorbeikommt, war schon echt schlimm. Und irgendwann ging es mir so schlecht, dass die Ärzte dann gesagt haben, wir müssen eine Ausnahme machen. Die Mara, die braucht mal Besuch. Und dann dürfte meine Mama tatsächlich vorbeikommen. Aber es war auch erst kurz vor Ende. Und ja, dann bin ich entlassen worden. Und dann ging die größte Scheiße erst los, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte dann ja einen strikten Plan, wie ich zu leben habe. 6 Monate lang komplett keimfrei, keimarm, bakterienarm und komplett irgendwie ein ganz neues Leben in meiner eigenen kleinen Welt. Und das war ziemlich anstrengend. Ich muss sagen, in der Zeit, wo ich zu Hause war, ich hatte so viele Sachen noch. Also ich hatte immer noch wahnsinnig zu tun mit Übelkeit. Also extrem doll. Ich habe teilweise am Tag, musste ich mich 20 Mal übergeben. Ich habe auch in der Zeit zu Hause nochmal das Doppelte an Gewicht verloren, was ich im Krankenhaus verloren habe, weil ich mich so oft übergeben musste. Ich hatte super Probleme mit dem Essen. Ich musste ja auch immer noch am Anfang jede Woche zur Kontrolle, dann alle 2 Wochen, alle 3 Wochen und dann halt immer so weiter. Mittlerweile bin ich bei alle halbe Jahre. Aber also die ersten 6 Monate nach der Transplantation waren wirklich anstrengend. Wirklich, wirklich. Man musste auf so viel achten. Ich durfte auch nicht einfach, es war ja dann auch Sommer zu dem Zeitpunkt. Ich durfte nicht raus in die Sonne. Ich musste mich immer eincremen. Ich musste alles bedecken. Ich durfte nicht mal ein Eis irgendwo essen. Ich hatte ja so einen strikten Ernährungsplan, dass halt nirgendwo ich mir irgendwie was einfangen konnte. Das war echt anstrengend.
Oh mein Gott. Aber du warst zumindest bei deiner Familie, bei deiner Mutter zu Hause und warst nicht mehr alleine, ne? Da habe ich eben schon voll die Gänsehaut gekriegt, dass deine Mutter dich die ganze Zeit gar nicht besuchen durfte, als du im Krankenhaus warst. Du hast einen strikten Plan gehabt. Hast du irgendwie was jetzt geändert dahingehend? Also hast du diesen Plan beibehalten oder ist das jetzt alles ein bisschen entspannter?
Also nach den 6 Monaten durfte ich wieder alles essen und alles machen, was ich wollte, quasi. Aber ich muss sagen, die Zeit hat mich richtig doll geprägt. Also gerade was Essen angeht und gerade was so Hygiene angeht, habe ich das schon, also lebe ich irgendwie immer noch danach. Aber ich habe natürlich dann, ich bin in den Urlaub gefahren, ich habe super viel unternommen, ich habe super viele Menschen getroffen. Ich habe ja dann auch die Möglichkeit gehabt, super viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, was mir die Zeit richtig, richtig versüßt hat. Also ich war ja nun wirklich dann nach der Transplantation so gute 1,5 Jahre zu Hause und irgendwann wird einem ja schon langweilig. Ich habe natürlich auch Sport gemacht und bin zu Kräften gekommen und habe super viel mit meiner Familie unternommen, aber ja, ich habe dann irgendwie meine Leidenschaft auch darin gefunden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und bin da auch voll aufgegangen.
Aufzuklären über die Erkrankung, ja. Und was die Knochenmarkspende und so weiter angeht oder was meinst du, was für eine Öffentlichkeitsarbeit?
Genau, ich hatte die Möglichkeit, ehrenamtliche Botschafterin der Stefan-Mohr-Stiftung zu werden oder bin es immer noch. Das ist die Stiftung, wo meine Spenderin registriert war. Und die hatten mich irgendwann angefragt, ob ich Lust hätte, mit denen so ein bisschen darüber zu reden, wie es ist, weil die haben sehr selten wirklich, dass sich Spender und Empfänger kennenlernen. Und dadurch habe ich dann gesagt, klar, ihr könnt mit mir gerne irgendwie ein Interview machen oder Videos drehen oder alles, was euch irgendwie lieb ist. Und dadurch kamen so viele Sachen ins Rollen. Ich hatte super viele Interviews auch mit Zeitungen, mit dem RBB zum Beispiel. Die haben ein kleines Filmchen über mich gedreht. Dann hatte ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit Tobias Borchert aus Brandenburg einen Podcast zu drehen, also eine Podcast-Folge. Der wiederum hatte eine Spendenaktion für mich ins Leben gerufen. Und dadurch kam irgendwie alles ins Rollen und ich habe ständig irgendwie welche Anfragen bekommen, ob ich irgendwo mal meine Geschichte erzählen kann. Aber das Größte, was ich erlebt habe und das Schönste, was ich erlebt habe, war, dass ich einen Tag bei Sana Lindström verbringen konnte.
Ist das dieses Zwischen Till und Tränen?
Ja, genau. Die sind Brautausstatter. Die machen bei Zwischen Till und Tränen mit. Und ja, da hatte ich die Möglichkeit, einen ganzen Tag da zu verbringen. Und die haben mich dann auch begleitet. Und das wurde dann bei Instagram hochgeladen. Und da, also seitdem,
wow,
habe ich so viel Neues gemacht. Und da kam so viel ins Rollen. Das war echt einer der schönsten Erfahrungen, die ich machen konnte. Das war auch total krass für mich. Die waren für mich so irgendwie berühmt, sag ich mal. Die waren ständig im Fernsehen und haben super viele Instagram-Follower. Und ich durfte mit denen so einen Tag verbringen. Das war einfach absoluter Wahnsinn.
Oh, schön. Du hast ja den Plan gehabt, dass du Grundschullehrerin wirst, oder?
Ja.
Hast du das weiter verfolgt? Hast du was?
Habe ich. Also nach meiner Transplantation war ich ja nun gezwungenermaßen zu Hause die ganze Zeit. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf hingefiebert, dass es mir so gut geht, dass ich anfangen kann zu studieren. Und ich habe mich dann im Oktober 2021 dann mein Studium Grundschullehramt begonnen, ja, und studiere seitdem und bin immer noch voll dabei.
Oh, schön.
Genau. Hat sich nichts dran geändert und ja, das macht mich auch total glücklich. Ich bin so froh, dass ich jetzt nach dem ganzen Mist, den ich erlebt habe, mein Traum leben kann und mein Traumstudium jetzt studiere. Es macht mich einfach so glücklich.
Da entwickelt sich ein ganz anderes Dankbarkeitsgefühl, ne? Wenn man einmal irgendwie so mega am Abgrund stand, wie das bei dir ja der Fall war.
Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, dass die Arbeit mir, ich habe ja schon vor meiner Diagnose in der Schule gearbeitet und mir, also ich wusste, sobald ich gesund werde, werde ich da wieder zurück. Ich habe das so vermisst, da zu arbeiten, mit den Kindern in Kontakt zu sein. Ich weiß einfach, dass das meine Leidenschaft ist und dass mich das so glücklich macht und erfüllt. Und ich habe da so drauf hingefiebert, dass ich das endlich wieder machen kann.
Voll schön. Ja. Du sagst ja, du hast jetzt immer diese Untersuchung, die hast du im Abstand von 6 Monaten. Ist denn die Angst jetzt dein stiller Begleiter über die Zeit? Oder hast du für dich irgendwie Methoden entwickelt, wie du die Angst ein bisschen ausklammerst?
Also mittlerweile, es ist ja auch schon ein Weilchen her, dass das alles passiert ist. Es gibt immer Tage, wo ich mir denke, oh Scheiße, jetzt kann wieder irgendwas Schlimmes sein. Aber mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. Das Einzige, womit ich immer noch sehr Probleme habe, ist, wenn ich zu Kontrollen muss. Da bin ich einen Tag vorher schon aufgeregt. Ich bin an dem Tag richtig doll aufgeregt und komme irgendwie gar nicht klar und habe gar keinen Kopf für irgendwas anderes. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man so viel durchgemacht hat und weiß, wie schnell es passieren kann, dass dein Leben eigentlich vorbei sein kann und wie schnell sich das auch um 180 Grad drehen kann, dann bleibt, glaube ich, diese Angst irgendwie immer bestehen.
Und achtest du jetzt irgendwie anders auf dich? Spürst du mehr in dich hinein, als du es vorher gemacht hast? Dass du auch diese kleinen Symptome, du hast ja vorhin gesagt, weißt jetzt natürlich, dass dein Körper die Signale gesendet hat. Hörst du da jetzt anders drauf und lebst du irgendwie anders?
Ja, definitiv. Also ich habe ein ganz anderes Leben, als ich vorher hatte. Ich bin, also so komisch das auch klingt, aber ich muss sagen, die Zeit war echt scheiße und ich habe echt hart um mein Leben gekämpft und ich war so kurz davor, immer zu sterben. Aber diese Zeit will ich trotzdem nicht missen, weil ich habe so viel über mich selber kennengelernt, so viel über meinen Körper und ich weiß mittlerweile so viel über mich und was ich im Leben möchte. Und auch wenn etwas nicht stimmt, ich kenne meinen Körper jetzt in- und auswendig. Ich weiß sofort, wann ich mal eine Pause brauche, wenn wenn ich wirklich mal zum Arzt gehen sollte, also das ist total krass, wie viel man da auch, also ich habe super viel aus der Zeit mitgenommen.
Mhm. Und das heißt, du hast den Fokus jetzt viel mehr auf dich selbst, ne? Wenn man, also ich meine, wenn man mit 18 erkrankt, dann ist man ja quasi bis dahin Kind, aber mit der Erkrankung bist du bestimmt erwachsen geworden, schlagartig, oder?
Ja, also ich bin selbstständig erwachsen geworden und einfach komplett mit mir im Reinen, würde ich sagen. Ich habe so viel Selbstliebe in mir und ich bin vollkommen zufrieden mit dem, wie es passiert ist. Ich habe es akzeptiert, ich toleriere es und ich kann so viel Positives aus der Sache gewinnen. Das, klar, es war wirklich eine harte Zeit, aber ich kann dem auch sehr viel Gutes abgewinnen, wirklich. Mhm. Ich bin auch sehr froh darüber, wie ich jetzt selber zu meinem Körper stehe.
Ja, voll schön. Hast du denn deine Ernährung umgestellt? Du hast ja gesagt, du musstest auf ganz viele Dinge achten und du machst immer noch viel von dem, was du auf was du damals achten musstest. Wenn ja, was machst du jetzt anders?
Ich achte jetzt sehr darauf, was ich zu mir nehme. Also ich habe vorher schon viel Obst und Gemüse gegessen und so, aber jetzt mittlerweile esse ich nur noch gefühlt Obst und Gemüse. Also ich ernähre mich wirklich sehr gesund. Ich achte wahnsinnig darauf, was überall für Inhaltsstoffe drin sind. Und ich habe da auch irgendwie, ich hatte viel Zeit, mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und eins davon war auch Ernährung. Und mir macht das auch Spaß, neue Dinge auszuprobieren und irgendwie total gesund irgendwas nachzukochen. Und also da geht mein Herz auf. Da habe ich mich dran gewöhnt, mich auch einfach gesund und ausgewogen zu ernähren. Das habe ich einfach beibehalten. Und ich merke auch selber, dass das meinem Körper total gut tut, wenn ich nicht jeden Tag irgendwie nur Süßes esse und schnell mal irgendwo was fertig hole oder so. Mhm. Gerade auch so was Fastfood angeht und so, bin ich jetzt seit über 2 Jahren, war ich nicht mehr bei McDonald's oder bei Burger King, weil ich das einfach nicht mehr will, weil ich weiß, dass die Hygienestandards da jetzt auch nicht die besten sind. Und wenn man einmal drauf verzichtet hat, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Also ich ziehe das jetzt voll durch und ich finde das auch voll gut. Ich merke, dass das meinem Körper gut tut.
Was tust du denn nur für dich selbst? Also abgesehen von der Ernährung, hast du irgendwie Zeiten, wo du Me-Time verbringst? Oder, und wenn ja, was machst du in der Zeit?
Ich habe gelernt, dass das super wichtig ist. Ich habe das früher nie gemacht, also nie. Ich war aber auch, bevor ich meine Diagnose bekommen habe, super im Abi-Stress. Also da habe ich mir keine Zeit für mich genommen. Aber mittlerweile weiß ich, wann ich das brauche. Hatte ich letztens erst, weil meine Uni super stressig war. An so einem Tag mache ich meistens irgendwas, ich schmink mich, geh baden, mache ein paar Bilder von mir, höre Musik, tanze durch die Wohnung, irgendwie so ganz, ganz einfache Sachen. Oder ich lieg einfach nur im Bett und höre Musik. Also wirklich ganz, ganz einfache Sachen, die mich da glücklich machen und die mich zur Ruhe bringen. Und ich finde es auch super wichtig. Ich weiß auch, dass das super wichtig ist für mich, dass ich mir die Zeit nehme. Und auch einfach mal, um durchzuatmen, weil alles so stressig ist. Musste ich aber auch erst lernen und finde ich aber, ist gut, dass ich das jetzt so mache. Das brauche ich auch.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das sollten auch viel mehr Menschen machen, weil das ist Selbstfürsorge, ne? Dadurch hat der Körper die Erholungspausen, die er braucht, wenn der Alltag ist stressig, ob wir das jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht. Also in den meisten Fällen ist der Alltag stressig. Wohnst du denn noch zu Hause oder bist du mittlerweile ausgezogen und hast du deine Partnerin noch?
Ich wohne noch bei meiner Mama nach wie vor. Ich habe meine Partnerin noch. Ja, wir sind im November jetzt dann 5 Jahre zusammen. Also sehr krass lange Zeit und es ist super schön, dass wir jetzt endlich das Leben genießen können, so wie es eigentlich ist in der frischen Jugendliebe. Ja, habe ich noch und ich bin immer noch sehr glücklich.
Oh, schön. Und hast du wieder lange Haare?
Ja, jetzt mittlerweile ein bisschen über die Schultern. Aber mittlerweile Naturlocken und nicht mehr glatte Haare, so wie vorher.
Oh, krass. Ja, okay.
Also richtig Naturlocken, so richtige kleine Kringellöckchen.
Hast du die nach der Chemo schon mal schneiden lassen oder ist das einfach so rausgewachsen, wie es gewachsen ist?
Ich war seit, Also ich war früher auch nie beim Friseur und bin es jetzt auch immer noch nicht. Ich habe mir nie meine Haare schneiden lassen. Ich lasse einfach drauf loswachsen, weil ich möchte schon gerne wieder so lange Haare haben wie vorher.
Ja, das glaube ich. Voll schön, Mara. Gibt es irgendetwas, was du gern den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendeine wichtige Erkenntnis, die du für dich gewonnen hast, die du gerne mit der Welt teilen möchtest?
Auf jeden Fall über alles reden und sich nicht verstecken und sich selber versuchen zu lieben. Also ich sag immer, wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist und sich selber nicht liebt, kann man das auch keinem anderen Menschen geben. Und ja, ich war so jung, als ich das bekommen habe, und ich glaube einfach, dass wenn man immer positiv denkt, ich weiß, dass das super schwer ist, aber man braucht auch einfach Menschen um sich herum. Das habe ich auch gelernt, sich nur mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun und alles Negative aus deinem Leben zu entfernen. So hart es auch klingt, und vielleicht muss man dann auch irgendwo einen Schlussstrich ziehen bei manchen Menschen, aber nur Leute um dich drum haben, die positiv sind und die dich im Leben irgendwie weiterbringen, finde ich super wichtig. Und sich einfach nicht zu verstecken, weil es gibt so viele Menschen, die nicht über genau sowas reden können, und das macht einen kaputt. Reden hat mir so geholfen.
Hast du denn auch psychologische Unterstützung gehabt in der ganzen Zeit, oder hast du das nur mit dir und deiner Familie irgendwie ausgemacht?
Ich hatte nur die psychologische Unterstützung, die ab und zu ins Krankenhaus gekommen ist. In den ersten Zyklen hatte ich gar keine. Bei der Transplantation, dadurch, dass ich da so lange alleine war und da ja wirklich eingesperrt war in meinem Zimmer, ich durfte ja nicht mal das Zimmer verlassen, kam zweimal die Woche eine Psychologin, die hat mit mir aber jetzt nicht irgendwie irgendwas besprochen, sondern ich wollte von ihr, dass sie mir hilft, dass wenn ich immer so aufgeregt bin, dass sie mir ein paar Tipps gibt, wie ich das irgendwie mit einer Atemübung oder so wegbekomme. Dafür war sie da. Genau, aber sonst habe ich nie psychologische Betreuung in Anspruch genommen, weil ich immer sehr gut mit der Situation klargekommen bin, weil auch wirklich immer alles sehr offen in meiner Familie kommuniziert wurde. Also ich hatte nie Probleme, ich hatte auch immer super Unterstützung. Also ich kann mich da nicht beklagen.
Und hast du Menschen auf dem Weg auch, weil du gerade sagst, es ist so wichtig, sich mit positiven Menschen zu umgeben, hast du auch Kontakte abgebrochen in der Zeit oder auch jetzt noch danach?
Also so wirklich Kontaktabbruch nicht, aber ich weiß, dass ich mittlerweile nicht mehr diejenige bin, die einen hinterher rennt und ständig fragt, ob irgendjemand Zeit hat, sondern wenn jemand wirklich sich mit mir treffen möchte und Zeit mit mir verbringen möchte, dann kommt das auch von einem selber. Und das habe ich einfach gemerkt, das habe ich gelernt, und das tut mir auch wahnsinnig gut, dass ich nicht mehr irgendwie ständig diejenige bin, die irgendwas machen muss. Genau. Und die Leute, denen ich wichtig bin, die haben sich gemeldet, und das hat man gemerkt in der Zeit, und genau.
Voll schön, aber da hast du auch sehr Glück gehabt, dass deine Familie da auch so liebevoll und offen damit umgegangen ist. Und ich finde es auch total schön, dass du noch zu Hause wohnst. Also für deine Mutter, wenn ich das jetzt so aus Muttersicht so sehe.
Ja. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass ich ohne die Unterstützung ist das nicht so gut gemeistert hätte, wie ich es gemeistert habe.
Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen, ne?
Unterstützung ist schon sehr wichtig. Gerade auch, weil ich ja noch so jung war.
Voll schön.
Ja, ja.
Hast du wieder ein bisschen was an Gewicht zugenommen? Ist das so, dass du jetzt wieder in einer guten körperlichen Verfassung bist?
Jein. Also, ja, ich habe zugenommen, aber nicht viel, weil nach der Transplantation hat man einen super krassen Stoffwechsel, und das ist extrem schwer, überhaupt zuzunehmen. Und sobald man irgendwie mal weniger isst oder irgendwie man doch wieder krank ist, sei es auch nur eine Erkältung, wo man ja auch dann irgendwie nicht so viel Appetit hat, nimmt man sofort wieder ab. Ja, ich bin körperlich schon, mir geht's gut, aber ich habe klar immer noch ziemlich viel zu kämpfen. Ich bin so oft immer noch krank. Also ich weiß auch, dass mein Immunsystem immer noch nicht an dem Punkt ist, wo es sein sollte, wo ein normaler, gesunder Mensch ist. Ich kann sagen, ich bin gesund, ich bin krebsfrei, aber mein Immunsystem ist natürlich trotzdem noch geschwächt. Und ich merke das auch. Ich habe super viel zu kämpfen, gerade was Essen angeht. Ich vertrage so viele Sachen nicht. Ich habe gefühlt immer Bauchschmerzen. Und ich merke auch einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in der Uni bin, dass mein Körper sagt, boah, das ist schon ziemlich anstrengend. Also wenn man nun jetzt dann gute 2 Jahre nur zu Hause war und nichts gemacht hat eigentlich, ist das schon eine Umstellung. Also ich merke, dass mein Körper auf jeden Fall noch Zeit braucht, um da komplett gesund zu sein und zu Kräften zu kommen.
Na, überleg mal, es ist ja auch super krass, was dein Körper so ausgehalten hat, ja. Es ist ja kein Wunder, dass der einfach auch wieder Zeit braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Warst du denn auf einer Reha oder sowas? Oder ist das da nicht üblich?
Also mir wurde es 2-mal angeboten. Ich habe es 2-mal abgelehnt. Einmal nach der ersten Diagnose hätte ich zur Reha gehen können. Aber da habe ich gesagt, ich möchte das nicht, weil da wurden mir nur Rehas vorgeschlagen, wo nicht die Art der Erkrankung gewesen wäre, die ich es hatte, sondern da wäre ich mit Tumorpatienten zusammen gewesen. Und da habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Also wenn, dann möchte ich da auch Leute kennenlernen, die das Gleiche durchgemacht haben wie ich. Deswegen habe ich es da abgelehnt und nach der Transplantation hätte ich auch gekonnt. Aber mein Arzt hat damals zu mir gesagt, Mara, du bist so jung und du bist so ein positiver Mensch. Er glaubt nicht, dass mir das gut tun würde, wenn ich da sitze mit ganz vielen Menschen, die ihre ganze Geschichte erzählen und die voller Leid sind und die damit irgendwie nicht so gut klarkommen, wie ich es klargekommen bin. Es würde mir nicht gut tun. Er meinte, ich soll lieber hier in meinem Ort zum Sport gehen und so zu Kräften kommen, aber eine Reha würde mir aus psychologischer Sicht und aus der Sicht, wie positiv ich war, nicht gut tun. Und deshalb habe ich es nicht gemacht.
Das hätte dich dann stimmungsmäßig runtergezogen. Verstehe ich. Hast du denn Kontakt mit Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie du, die eine ähnliche Diagnose hatten?
Ja, ich habe damals im Klinikum in Potsdam jemanden kennengelernt, einen Familienvater. Der hatte, das ist total kurios, genau das Gleiche, also wirklich haargenau das Gleiche wie ich, hat die gleiche Therapie bekommen, hatte die gleichen Nebenwirkungen wie ich, nur immer 2 Wochen versetzt nach mir. Also wirklich genau das Gleiche. Er hat auch genau das gleiche Mal gesagt bekommen, der Krebs ist zurück, du brauchst jetzt Stammzellen. Das ist super krass. Also ja, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Ich habe auch hier in Brandenburg viele, also nicht viele, aber 2 Leute, mit denen ich gut in Kontakt bin, die das Gleiche durchhaben wie ich. Und auch so, ich habe mich dann danach auch durch die Öffentlichkeitsarbeit super viel auf Instagram mit Leuten ausgetauscht. Habe da auch einige Menschen kennengelernt, die das Gleiche durchhaben wie ich. Und es ist gut, wenn man Leute hat, die dich irgendwie, die das mitfühlen, was du erlebt hast. Klar, du kannst doch immer mit Freunden reden und mit deiner Familie, aber so richtig dich auskotzen, wie scheiße es alles ist, ist schon besser, wenn da jemand dir gegenüber sitzt, der das Gleiche erlebt hat. Der fühlt es einfach ganz anders mit.
Natürlich, und du willst ja auch deine Angehörigen und so weiter, willst du ja auch nicht irgendwie verängstigen oder damit belasten, ne? Das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass du irgendwie auch das Gefühl hattest, dass du deine Eltern trösten musstest. Und das glaube ich, dass man da anders miteinander umgeht, wenn man unter Betroffenen ist. Darf ich denn dein Instagram-Profil in dieser Podcast-Folge mit verlinken, dass auch welche, die möglicherweise eine ähnliche Diagnose haben, mit dir in Kontakt treten können? Oder möchtest du das lieber nicht?
Doch, sehr, sehr gern. Also ich finde es mega toll, wenn mich auch Leute anschreiben und irgendwie eine Frage haben oder Hilfe benötigen oder so. Ich bin ja super offen und rede auch super gern über die ganze Zeit und teile meine Erfahrungen super gern. Deswegen sehr, sehr gern.
Super. Liebe Mara, vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist unfassbar, was du alles erlebt hast. Und ich finde das so schön, dass du so offen damit umgehst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wertvolle Aufklärungsarbeit ist. Und ich finde vor allem super bemerkenswert, wie positiv du davon reden kannst. Es hat absolut auch was mit emotionaler Reife zu tun, dass du sagen kannst, ich habe da echt viel Mist erlebt, aber es sind auch viele gute Sachen passiert und vor allem, dass du dich mit deinem Schicksal ausgesöhnt hast, ich finde das großartig, wirklich ganz großartig. Vielen lieben Dank. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du aus Maras Geschichte auch einige Dinge für dich selbst mitnehmen kannst. Wir alle dürfen uns hin und wieder Zeit nur für uns selbst nehmen. Für unsere Selbstfürsorge. Den Fokus mehr auf die Dinge lenken, die uns glücklich machen und weniger von dem tun, was uns nicht glücklich macht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Kontakte, die uns gut tun, sind so wichtig für unser Wohlbefinden. Auch auf unseren Körper zu hören und die eigenen Bedürfnisse liebevoll anzunehmen, kann essentiell dazu beitragen, gesund und glücklich zu leben. An dieser Stelle möchte ich gern auf mein Buch Schön und Stark Frauen mit Krebs aufmerksam machen, das im Lauinger Verlag erschienen ist und in dem es genau um diese Themen geht. Der Weg durch die Diagnose und die Behandlung verändert jede Betroffene, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und bedingt dadurch verändert sich auch das soziale Umfeld. In meinem Buch erzählen Frauen von ihrem Weg aus der Erkrankung zurück in das Leben, zu Selbstfürsorge, Selbstachtung und Selbstwert. Dieses Buch soll dir Kraft geben und dich ermutigen, deinen eigenen Weg zu gehen. Es soll dir helfen, deinen möglicherweise veränderten Körper liebevoll anzunehmen und dir Zuversicht für dein weiteres Leben schenken. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. Wenn du gern mehr über Mara erfahren möchtest oder du gern den Kontakt zu ihr aufnehmen willst, dann schreibe ihr gerne über ihr Instagram-Profil @herzensmara. Alle Infos zu mir, meiner Arbeit, dem Podcast Lebe selbstvoll und dem Fotoprojekt Schön und Stark findest du auf www.franziskagüntherfotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Beides verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf uns so dabei, den Podcast weiter in die Welt zu tragen. Natürlich freue ich mich wie immer, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziskagüntherfotografie mit mir teilst und wir uns gemeinsam zu dem Thema austauschen können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Liebe. Lebe selbstvoll, deine Franziska.